Von meiner Seite aus, ich habe auch dieses Privileg, diese wunderbare Welt zu sehen, wenn ich hier hoch in den Westerwald fahre. Wir leben in einer schönen Ecke dieses Landes. Vielleicht ist uns das gar nicht so sehr bewusst, aber wir dürfen dafür auch dankbar sein. Mein Thema heute ist ja vielleicht anders, als man sich das vorstellen würde. Es heißt Tage, an denen die Sonne nicht scheint. Und da geht es mir um Krisen, die in unser Leben hineinkommen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Zeiten um, wenn sie in unser Leben hineinbrechen? Diese Tage und Situationen suchen wir uns ja nicht aus. Das ist so ähnlich wie mit dem Wetter, das können wir auch nicht machen. Mal scheint die Sonne, mal scheint sie nicht. Es trifft die Gerechten wie die Ungerechten, die Armen und die Reichen, die Mächtigen und die Machtlosen. Und ich kann vieles im Leben, was einfach passiert, ich kann es nicht bestimmen. Ich wünschte, ich könnte es, aber es passiert und es trifft mein Leben. Also ich kann es nicht bestimmen. Aber was ich kann meine Reaktion bestimmen. Wie gehe ich mit den Dingen um, die mich im Leben so ein bisschen aus der Bahn werfen, die mich herausfordern in einer Art und Weise, die ich vielleicht vorher noch nie gekannt habe? Wie verhalte ich mich in diesen Tagen, wenn dieses große Leid eintrifft, diese Ungerechtigkeit? Und ich habe gemerkt, egal was passiert, es hat immer zu tun mit Beziehungen, es hat zu tun mit Bedeutung, Anerkennung und Stolz, es hat Beziehungen zu Gott zu tun und diese Beziehung zu Gott, das ist das Entscheidende. Und ich möchte es heute gerne an dem Leben von David uns zeigen. Vorab aber mal so drei Gründe, warum Gott diese Tage zulässt. Weil wir haben ja oft diese Fragen, Herr, warum, wieso, weshalb, passiert das, warum passiert das mir? Und wir wissen aber auch, dass wir letztendlich keine Antwort auf die Dinge bekommen. Manche können wir vielleicht zuordnen, aber weshalb genau? Es ist einfach passiert. Aber, auch wenn es keine direkte Antwort gibt, gibt es so drei Dinge, wo ich glaube, warum Gott das zulässt. Einmal ist offenbart meine Beziehung zu Gott. Wir sind ja durch Jesus in die Familie Gottes aufgenommen. Wir sagen Vater unser im Himmel. Wir haben diese persönliche Beziehung. Und manchmal ist es so, dass diese Tage, wenn es nicht schön ist, wenn es nicht rund läuft, das offenbart den Stellenwert dieser Beziehung. Was ist denn meine erste Anlaufstelle, wenn es nicht gut läuft? Also, wenn ich ehrlich bin, wenn etwas nicht rund läuft, frage ich mich als erstes, Wilfried, was kannst du tun? Wen kennst du? Welche Ressourcen hast du? Welche Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung? Wie kriegst du das Ding wieder in den Griff? Und das ist auch irgendwo okay, meine Welt, meine Möglichkeiten und so weiter. Aber ich glaube, dass wenn man in enger Beziehung mit Gott ist, dann ist die erste Frage immer, Herr, wo bist du in diesen Dingen? Was möchtest du in meinem Leben bewirken? Was hast du vor? Ich liebe Menschen, die gerade so zu Jesus gefunden haben, die, wie sagen, so frisch bekehrt sind. Wir nennen die Jesus-Liebhaber. Die haben noch so nah vor Augen, wer Gott ist, was er in Jesus für sie getan hat. Das lebt im Herzen und die wissen, Jesus ist die Antwort. Erstmal zu ihm, egal wie es weitergeht, aber in seiner Nähe sein. So einmal diese Tage offenbaren meine Beziehung zu Gott. Diese Tage offenbaren auch meine Grenzen. Gott gibt uns ja alle Gaben und Fähigkeiten und wir sind damit ausgerüstet. Wenn man so sich hinsetzt mal in der Gruppe und so ein bisschen rumschaut und die Menschen besser kennenlernt, dann merkt man, diese Person kann das so gut, die ist mehr nachdenklich, die ist mehr anpackerisch und impulsiv. Leute sind alle unterschiedlich und der kann das sehr gut, der ist musikalisch, bin ich null, ich bin nicht musikalisch. Dafür kann man andere Dinge, man merkt, man hat diese Fähigkeiten. Vieles fällt uns zu, natürliche Gaben, auch unser Charakter, unsere Persönlichkeit, dass man manche Dinge gelassener annehmen kann als andere. Damit kommen wir eigentlich schon alles sehr weit, aber es ist noch keine Leistung. Es ist ja etwas, das Gott uns anvertraut und geschenkt hat. Und diese Tage offenbaren vielleicht einen blinden Fleck oder toten Winkel in meinem Leben, wo ich auf einmal merke, hier habe ich eine Lücke, hier fehlt mir was, hier brauche ich mehr. Und wir haben einen Gott, der gerne gibt. Über Bitten und Verstehen. Es geht um Grenzerweiterung, auch im Blick auf mein Sein. Die Bibel nennt das Heiligung. Ich frage mich immer wieder, okay, Jesus, was hast du zuletzt in meinem Leben verändert? Was sind die Dinge, an denen du arbeitest? Wie weit komme ich denn damit? Und Tage, an denen die Sonne nicht scheint, da zeigt sich sehr schnell, wie viel Tiefgang meine Beziehung zu Jesus hat. Eigentlich mag ich es nicht, wenn Leute mir sagen, Wilfried, du bist ganz der Alte. Also einmal, das stimmt nicht, ich verändere mich. Ich bin alt, aber ich bin nicht mehr ganz der Alte, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Menschen mir sagen, du, ich sehe in dir ein bisschen mehr von Jesus, seinem Wesen, du hast dich verändert, da bist du geduldiger geworden, da ist Bewegung in deinem Sein. Und diese Tage offenbaren unseren Standpunkt. Und Gott benutzt diese Tage, um uns weiterzubringen, um uns vorzubereiten auf Situationen und Aufgaben. Ich lasse mal einen interessanten Satz. Sagt jemand, mein Großvater hat immer gesagt, das Leben ist zu kurz, um die Zeit damit zu verbringen, Versagen zu vermeiden. Ich wiederhole das nochmal. Mein Großvater hat immer gesagt, das Leben ist zu kurz, um die Zeit damit zu verbringen, Versagen zu vermeiden. Und ich denke, der Großvater hatte was entdeckt. Er hat entdeckt, dass das Versagen ruhig kommen kann, weil wir wachsen an den Dingen. In Momenten der Schwachheit, des Versagens, der Niederlagen, habe ich ja gelernt, mit Gott kann ich Großes tun, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und manchmal hinterlassen diese Tage auch Spuren, auch Narben, die bleiben. Aber es sind Erfahrungen, die unser Leben prägen, die uns voranbringen. Und das möchte ich gerne an dem Leben von David zeigen. David war ja nach der Bibel beschrieben ein Mann nach dem Herzen Gottes. Toll, ne? Tolle Beschreibung. Ich fände das toll, wenn über Wilfried Schulte stehen würde, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das hört sich doch gut an. Und dann schaue ich mir das Leben von David an. Was hat der nicht alles verkehrt gemacht? Der hat sich die Fettnäpfchen so richtig ausgesucht und reingetreten. Nicht unbedingt ein gutes Leben. Kein guter Vater. Kein guter Umgang in den Beziehungen. Letztendlich ein Mörder, der Menschen in den Tod hat rennen lassen, nur weil er etwas haben wollte. Und trotzdem, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Er hat es immer geschafft, aus diesen dunklen Tagen, wo das Leben nicht gut war, wieder Kurs zu finden auf den Gott, der einen hilft, der einen zur Seite steht. Er war in der Situation, da war er auf der Flucht. Er war auf der Flucht vor Saul. Er war eigentlich schon als König gesalbt, aber das Leben lief total anders. Er war auf der Flucht. Nicht einfach, musste um sein Leben bangen. Und da heißt es in 1. Samuel 27, und da lese ich mal die ersten 7 Verse. Und wir beschäftigen uns heute mit den nächsten 3 Kapiteln, aber die werde ich nicht alle lesen. Da heißt es, David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seiner Hand entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn Maochs, dem König von Gad. Und David blieb bei Achish in Gad mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause. David mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gad geflohen wäre, suchte er ihn nicht mehr. Und David sprach zu Achish, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der Städte auf dem Lande, dass ich darin wohne. Warum soll dein Knecht in der Königsstadt bei dir wohnen? Da gab ihm Achish an diesem Tag Ziklag. Da gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag. Die Zeit aber, die David im Philisterland wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. Hier verändert sich etwas in dem Leben Davids. Er trifft eine Entscheidung, die ihn in ein ganz neues Lebensgebiet hineinführt. Etwas, was am Ende für ihn in einer Katastrophe mündete. Und das ist so interessant, vieles fängt an in unserem Denken. Wie denken wir, wenn Situationen nicht so laufen, wie wir meinen, dass sie laufen sollten? Man trifft eine Entscheidung und oft ist diese Kursänderung, die man dann festlegt, gar nicht gravierend. Das ist wie bei einer Zugfahrt. Hast du schon mal einen Zug gesehen, der direkt rechts abbiegt? Nee. Man wechselt das Gleis, man ist auf einer anderen Spur Und langsam geht es dann in die neue, in die andere Richtung. Und das passiert hier auch. Man ist auf einmal auf einer verkehrten Bahn. Grundlage ist eine sehr menschliche Einstellung, verständlich und vielleicht auch logisch und nachvollziehbar, wie David damit umgegangen ist. Auf der einen Seite war er verfolgt, auf der anderen Seite war er von Gott gesegnet und bestätigt. Zweimal hat er die Möglichkeiten schon gehabt, seinen Erzfeind Saul zu töten. Und er hat es nicht getan. Er hat Gottes Willen geschehen lassen, hat gesagt, ich rühre den Gesalbten Gottes nicht an. Das ist Gottes Sache. Er hatte die Möglichkeit, Nabal, diesen törichten Mann, der wollte ihn nicht bezahlen. Man muss verstehen, David war mit seinen Männern eine Schutzmacht für viele der Leute, die in dem Land dort lebten. Damals gab es sehr viele Überfälle und Raubzüge und er hat sich um Leute gekümmert und hat ihre Herden bewacht und ihre Leute. Dafür wollte er aber Lebensmittel, Unterstützung für seine Leute. Und als er das gefordert hatte, dann sagte Nabal, wer ist David? Okay, David war ein Hitzkopf. Ne? Das hat ihn auf die Palme gebracht. Und der wollte jetzt hingehen und alles flach machen. Keinen überleben lassen. Und dann ist ihm die Frau von Nabal, Abigail, entgegengekommen, hat die längste Rede gehalten, die wir im Alten Testament von einer Frau dort aufgeschrieben finden, und hat ihn überzeugt, dass er das nicht tun soll. Und alles wurde gut. Er wurde gesegnet. Gott sprach recht und klärte alles für ihn. Und er erlebte diese Dinge, er fühlte sich auf der einen Seite gerecht und siegreich, er machte alles richtig, es gelingt ihm. Und wenn man sich manchmal so gut und sicher fühlt, dann kann es sein, dass man für eine betörende Stimme anfällig wird. Dass man nicht mehr auf Gott hört, sondern sich von den Umständen bestätigen lässt. Und da, wo wir auf uns hören, da müssen wir auch das Richtige sagen. Wo Gottes Wort an Wert verliert, gewinnt meine Meinung an Bedeutung. Und es ist interessant, David fragt in diesem 27. Kapitel, in diesen 16 Monaten, wo er dann bei Achish war, fragt er eigentlich bis aufs Ende nicht mehr, benutzt er den Namen Gott. Also ist auf jeden Fall nichts festgehalten. Nur Achish, der sagt an einer Stelle, du bist mir so lieb wie ein Engel Gottes. Aber David selbst war in seiner eigenen Welt abgetaucht. Und wenn du Gott außen vor lässt, dann bekommst du eine verkehrte Selbstwahrnehmung. Du siehst dich im Zentrum des Geschehens und nicht Gott. Und was David dafür benutzt, um das auch zu rechtfertigen, er malt ein negatives Bild. Er nimmt einen schwarzen Pinsel und malt so ein richtig düsteres Bild, dass er doch eines Tages hier ja getötet wird. Dabei hat doch Samuel gesagt und ihm die Verheißung Gottes zugesprochen, du wirst König sein, gesalbter König über Israel. Abigail hat gesagt, du wirst König sein. Ich weiß das. Jonathan, der Sohn Sauls, der eigentliche Anwärter auf den Thron war, der sagte, David, ich weiß, du wirst der König sein hier. Und ich habe nur einen Wunsch, ich möchte an deiner Seite stehen. Und selbst Saul wusste ja, dass er sein Nachfolger war. Aber David, nach außen hin ein frommer Held, war innerlich am Zweifeln und er war vom Schlimmsten überzeugt, eines Tages werde ich doch Saul in die Hände fallen. Und was passiert hier? Unsere Gedanken werden stärker als Gottes Verheißungen. Auf einmal ist es meine Meinung, mein Denken, meine Ideen, die mein Handeln bestimmen und nicht das, was Gott in mein Leben hineinspricht. Die menschliche logische Konsequenz für David war eigentlich, was dort heißt in Vers 2, es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland, dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Man muss sagen, geniale Idee. Also der David war schon schlau. Der wusste, wenn ich zu den Erzfeinden Israels gehe, ja, wo Goliath herkam, Saul würde ihn nicht verfolgen. Er würde nicht wegen ihn einen Krieg vom Zaun brechen. Das tut er nicht. Und dann hat er Ruhe. Wir sagen ja auch, im Auge des Sturmes ist es still. Und mit seinen allzu menschlichen Gedanken und mit seinem zweifelnden Herzen begibt sich David in die Hände der Feinde Israels. Das ist das eine. Das andere ist, wer kommt mit ihm? Er ist ja nicht allein. Wir lesen von 600 Männern. Die sind zu ihm gestoßen bei dieser Höhle von Adullam. in dieser Steinwüste runter ans Tote Meer. Da haben die sich gesammelt. Seine Männer mit ihren Familien. David, bewusst ungehorsam, vertraute Gott nicht mehr, hat Gott ins Wartezimmer gesetzt. Der Gott, der ihnen als Hirte geholfen hat, der ihm geholfen hat, Goliath zu besiegen, der ihm zweimal Saul in die Hände gegeben hat. Er trifft eine Entscheidung und seine Männer gehen mit ihm. Diese Männer, man muss sich vorstellen, die Beziehung, die sie zu ihm hatten, das waren seine Männer, seine Freunde. Waren auch ein Stück Gesetzlose auf der Flucht. Und er hat sie ausgebildet. Er hat einmal gesagt, oh, ich wünschte es mir, ich könnte einen Schluck Wasser vom Brunnen aus der Stadt Bethlehem haben. So eine Steinwüste ist es ja trocken. Da wünscht man sich manchmal frisches Wasser. Ne? Und was passiert? Einige seiner Männer machen sich auf den Weg, gehen in Feindesland rein, gehen durch die Stadttore von Bethlehem, die bewacht sind, schleichen sich da rein, holen Wasser, nehmen das und so schnell wie sie rein sind, sind sie wieder raus und bringen das zu David. Und was macht David? Als er sieht, was sie für ihn getan haben, er nimmt das Wasser und er schüttet es auf den Boden. Er sagt, das kann ich nicht trinken. Das ist Gott geweiht. Ihr habt euer Leben für mich riskiert. Das trinke ich nicht. Da sieht man etwas von dieser Beziehung, die diese Männer zu ihm hatten. Und das ist ja auch so, wir leben auch nicht allein. Wir alle leben in Beziehungen. Wir alle haben Beziehungen und Bezogenheiten, die unser Leben gestalten. Und wir haben Menschen, die achten auf uns. Denen sind wir bewusst oder unbewusst ein Vorbild, eine Ermutigung, eine Ermahnung. Wir leben nicht uns selbst. Unser Leben zieht Kreise, auch da, wo wir verkehrt handeln. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Verein, in der Gemeinde. Paulus schreibt, wir sind ein Brief Christi, gelesen von der Welt, aber auch der heiligen Welt, die Menschen um uns herum, die vielleicht auch mit uns den gleichen Weg gehen. Das ist bekannt. Und ein solcher Schritt, den er dort geht, David mit seinen Männern, kann sehr verführerisch sein. Denn was entsteht? Es entsteht ein falsches Gefühl der Sicherheit. Man meint ja, Ungehorsam sollte bestraft werden, aber denen ging's gut. David sagt zu Achish, du, warum soll ich hier in der Königsstadt sein? Ich bin doch hier nur im Weg. Gib mir doch einfach eine deiner Städte auf dem Lande. Und dann bekommen sie eine Stadt. Und man muss sich das ja mal vorstellen, die Leute sind begeistert. Die immer auf der Flucht waren, hatten jetzt einen Ort, wo sie hingehörten. Stadt, Stadtmauer, Schutz, das, was sie vorher nicht hatten. David konnte aufatmen, er war saulos. Seine Männer waren bestimmt erfreut. David, was für ein Held. Aber verkehrte Entscheidung, Zielverfehlung, Sünde. Im Hebräerbrief heißt es, eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben, dieses gottlosgelöste Handeln am Ziel vorbei. Das kann am Anfang sich so gut anfühlen, so richtig aussehen. Dann kannst du auch noch sagen, wenn du es fromm reden willst, das ist doch vom Herrn gesegnet und bestätigt. Und trotzdem ist es grundverkehrt. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Das sind die Zeiten, die wir brauchen, um Entscheidungen zu beurteilen. Was passiert? Der Bibel steht auch, warum geht es den Gottlosen so gut in den Psalmen? Verkehrtes Handeln bedeutet nicht, dass es schlecht geht. Deshalb kann gut gehen kein Beweis dafür sein, dass wir richtig liegen, sondern Gottes Wort gibt uns den Maßstab vor. Schaut auf ihr Ende. Gott sieht unser Handeln vom Ziel her. Angekommen sein irgendwo heißt nicht zu Hause zu sein. Und wir haben ein Zuhause vor Augen. Und was dann passiert? Unbewusst landet David auf dem Abstellgleis. Er wollte ja nicht den Königsthron aufgeben. Er wollte auch nicht den Feinden Israels dienen. Er wollte auch nicht Freundschaft mit ihnen schließen. Er wollte auch keine neue Heimat. Er wollte eigentlich nur Ruhe haben vor Saul. Und je länger sie dort blieben, desto besser ging es ihnen. Wie gesagt, die eigene Stadt, die Sicherheit, der vermehrte Reichtum. Er hat ja Überfälle gemacht und sich Beute geholt, Ruhe vor dem Feind. Eigentlich eine für ihn komfortable Situation. Aber die wahre Situation war folgende. Auf einmal sehen wir David, gesalbter König über Israel, als Untertan und Diener eines heidnischen Königs. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, sein Leben anschauen und sagen, okay, wie sieht es denn wirklich aus? Was ist denn die wahre Situation? Was ist denn unter dem Strich? Was ist meine wahre Situation? Und auf einmal merkt man, wenn du am verkehrten Ort bist, dann passieren verkehrte Dinge. Für David fing eine Zeit der faulen Kompromisse an. Das war ja für ihn gedacht als eine Verschnaufpause, aber sie wurden zu Bürgern. Und er führte ein Doppelleben. Er musste ja weiter existieren und dann hat er seine Raubzüge durchgeführt. Und dann fragte Achish, wo bist du denn gewesen? Und dann konnte er natürlich nicht sagen, hier, ich habe deine Verbündeten überfallen, ne, und die Völker, die du beschützt, ich habe gegen dich gearbeitet. Dann hat er so gesagt, ich war in der Richtung des Südens, Südland Juda. Hat nie genau geantwortet. So eine halbe Wahrheit ist aber eine ganze Lüge, weil du willst die Wahrheit vertuschen. Und das, was er tat, er griff die neutralen Stämme an und auch die Stämme, die mit den Philistern verbunden waren. Mehr als das, er wurde zum Lügner dadurch. Immer diese Halbwahrheiten, diese ausweichenden Dinge. Und das Schlimmste war, es wurde zu einer Geheimniskrämerei. Weil es steht dort, wenn man weiterliest, David ließ in den Orten, die er überfallen hatte, kein Mann, keine Frau und keine Kinder leben. Es könnte ja sein, dass jemand nach Achish gehen würde und ihn verraten. Eine ganz böse und üble Zeit in dem Leben von David. Und wenn unser Herz nicht mehr auf dem richtigen Weg ist, beginnt ein Doppelleben mit Halbwahrheiten, mit Lügen und dann fängt das Verstecken an. Und damit hat er sich durchgemogelt. Und hat ja alles geklappt. Bis auf einmal die Philister sagen, es ist mal wieder Zeit, mit Israel Krieg zu führen. Nicht, dass Saul angreifen würde, die Philister sagen, wir müssen mal wieder sehen, dass sie mehr abgeben von ihrem Wohlstand, den sie haben. Und sie mustern ihr Heer. Die Philister, das war ein Mehrvölkerstaat, da gab es 7 Könige. Und Achish war einer von denen. Und die haben ihre Truppen gesammelt. Und Achish, total begeistert von David, der hatte direkt hinter sich am Laufen gehabt, als seine Leibwache, seine Elitetruppe. Und dann sagen die anderen Könige, Achish, in meinen Worten, tickst du noch richtig? Was machen denn diese Hebräer hier? Was haben die hier verloren? Es kann denn dem David doch nichts Besseres passieren, uns im Kampf in den Rücken zu fallen, damit er sich wieder Liebkind bei seinen Leuten macht. Das kannst du nicht tun. Und Achish, da kommt der Satz, du bist mir so lieb wie ein Engel Gottes, da sagt er den, es tut mir wirklich leid, ich habe kein Falsch an dir gefunden. Also David hat ihm so die Wolle über die Augen gezogen. Er sagt, kein Falsch an dir gefunden, alles gut, aber ich kann dich nicht mitgehen lassen, du musst zurück. Und damit war letztendlich die ganze Situation für David kaputt. Egal was passiert. Gewinnt Saul, hat er verloren. Gewinnen die Philister, kann er auch nicht weiterbleiben. Dann ist er sein Volk unter Druck und Kampf. Er verlor seine Zugehörigkeit. Sein Plan löst sich in nichts auf. Wie soll er später noch in Ziklag leben? Und dann, wenn man weiterliest in Kapitel 30, da kommen sie zurück zu ihrer Stadt und sie merken, die Amalekiter sind in ihre Stadt eingefallen. Man muss wissen, Amalekiter, das war das Volk, das Saul hätte vernichten sollen und er hat es nicht getan, weshalb Gott ihn verworfen hat. Immer diese Streitmacht gegen Israel, diese Amalekiter. Und die fallen rein in seinen Ort, nehmen Frauen, Kinder, Vieh, alles, was sie sich erworben haben, in Anführungsstrichen, nehmen sie mit. Und seine Männer, die bereit waren, für ihn zu sterben, waren jetzt bereit, ihn zu töten. Wegen der Verlust ihrer Familie, ihrer Frauen und Kinder. Und auf einmal siehst du David in größter Not, wie er noch nie gewesen ist. Und alles fing an, David aber dachte in seinem Herzen. Diese Gedanken in unserem Herzen, die wir treffen in Notsituationen, wenn sie Gott außen vor lassen, nur von uns bestimmt sind, führen uns auf Irrwege. Und dann passiert etwas, David tut in dieser Situation Buße. Die Männer wollen sofort hinterherlaufen, versuchen alles zurückzugewinnen, was sie verloren haben. Und David hat erkannt, so nicht. Er sagt, stopp. Wir müssen erst Gott fragen, was er möchte. Und dann haben sie ein Ephod geholt. Wir wissen nicht genau, was das war, aber sie hatten irgendetwas, was sie dafür benutzten, um Gottes Willen zu erfragen für ein Ja und Nein. Und erst als sie das hatten, diese Zusage Gottes, geh, jage den Leuten nach, haben sie sich auf den Weg gemacht und haben auch alles zurückgeholt. In dieser Zeit fanden zwei Kämpfe statt. David, der sich Gott zuwandte in größter Not, und Saul, der war auf dem Schlachtfeld mit den Philistern. Und als er merkte, dass er nicht gewinnen kann, dass sie verloren haben, sagte er zu seinem Wachenträger, bring mich um, ich will nicht lebend in die Hände der Philister fallen. Und er sagt, das kann ich nicht. Und daraufhin stürzt sich Saul selber ins Schwert. Selbst in der größten Not wendet er sich nicht an Gott, sondern sucht seinen Ausweg. Und das ist für mich so symptomatisch für das, was in dieser Welt passiert. Kämpfen wir aus eigener Kraft? Oder sagen wir, nein, ich möchte aus der Gemeinschaft mit Gott heraus die Dinge meistern an den Tagen, wo die Sonne nicht scheint, wenn es nicht rund läuft. Ich möchte Gott vertrauen. Gottes Kraft in den kleinen und großen Krisen. Das Spannende daran ist, es war die Vorbereitung für David, gesalbter König über Israel, für seinen Aufstieg auf den Thron. Weil als die nachgejagt sind, die 600 Mann, da haben einige schlapp gemacht. Das muss ein Gewaltmarsch gewesen sein, die Amalekiter einzuholen. Und nur die Hälfte hat durchgehalten. Und die haben dann auch noch gesiegt. Und dann sagten sie, als sie alles wieder hatten, auch an Beute, aber wir teilen nicht mit denen, die nicht mitgekämpft haben. Ne? Also nur wer kämpft, der kriegt was. Und David sagte, nein, so nicht. Wir gehören zusammen und wir teilen unter allen. Dann heißt es, und das war das Gesetz für Israel von dort an. Es war die letzte Lektion für David in der Vorbereitung, König zu sein über Israel. Eigene Wege sehen oft zu uns gut aus, aber ganz oft sind sie Sackgassen und damit auch Lehrstunden, an denen wir lernen können. Zum Mitnehmen, ich habe einen Gedanken und drei Mutmacher. Der Gedanke ist, wie reagiere ich in meinem Herzen, wenn die Krisen des Lebens kommen? Mache ich Pausen? Mache ich Pausen, nochmal zu reflektieren, okay, was ist denn die wahre Situation? Die ist, du bist immer noch Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist der Schöpfer dieser Welt. Alle Macht ist dir gegeben. Alles Wissen ist dein. Du bist der allmächtige, allgegenwärtige und allwissende Gott. Ist das noch vor Augen? Oder bin ich fixiert auf das Problem, das vor mir liegt? Wo sind meine Gedanken? Und dann drei Mutmacher. Es ist nie zu spät, umzukehren. Das ist für mich die beste Nachricht der Bibel. Wir können umkehren. Bei Gott ist viel Vergebung. David ist so oft in die verkehrten Richtungen gerannt, hat so viel verkehrt gemacht. Aber er hatte die Größe, umzukehren, Buße zu tun, umzukehren, sagen, Herr, zeig mir jetzt deinen Weg. Es ist nie zu spät. Das zweite ist, Krise ist immer eine Vorbereitung. Wenn ich zurückschaue auf die Krisen in meinem Leben, merke ich, sie waren schwer, sie waren unangenehm, sie haben mir nicht gepasst. Aber da, wo ich sie mit Gottes Hilfe überwunden habe, haben sie mich stark gemacht. Sie haben mir geholfen. Und das Dritte ist, Gott bringt uns zum Ziel. Gott hatte David durch Samuel zum König über Israel gesalbt. Das war Gottes Auftrag. Und deshalb hat Gott auch sichergestellt, dass David der König wird. Weil das war sein Wunsch, es war sein Wille. Und wenn wir das wissen, was Gott für uns möchte, dann dürfen wir uns darauf berufen, im Vertrauen, dass Gott weiß, was er mit uns vorhat. Für uns persönlich, auch für uns als Gemeinde. Ich finde das immer so spannend, wenn ich sehe, Gemeinden gehen immer durch, ich nenne das Wellen, immer durch Zeiten, da läuft es sehr gut und dann kommen Herausforderungen, dann läuft es nicht so gut. Man hat immer diese Zeiten. Das hat auch die Kirche. Wenn ich mir die Landeskirche heute anschaue, mit ihren Problemen, nicht genügend Pastoren, nicht genügend Pfarrer, haben sie, ihre Theologie ist manchmal nicht zielführend. Ja, du hast viele leere Kirchen, du siehst all das und dann triffst du einen Pfarrer dieser Kirche, leider lebt er nicht mehr, das war Uwe Holmer, der Pfarrer, der Honecker aufgenommen hat mit seiner Frau in der DDR. Und der hat Folgendes gesagt, viele Anfragen an seine Kirche und sagt, es geht um das Sein, wer bin ich? Und das heißt, Dasein, füreinander Dasein, Wahrsein, Leben, was wir lehren und glauben, es sichtbar machen, treu sein, Gott vertrauen, Bekenner sein, nicht abbringen lassen von unserem Auftrag, Zeuge Jesu zu sein und Beter zu sein. Gott ist alles, was wir haben und alles, was wir brauchen. Es geht nicht um Methoden, es geht um unser Sein. Und ich fand das so ermutigend. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht, steht in den Psalmen. Und ich wünsche uns, dass das Leben von David uns und mich auch immer wieder motiviert, zu fragen, Herr, was möchtest du? Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Dass du ein Gott bist, der unser Leben kennt und der das Beste für uns ja vor Augen hat. Der uns führen möchte, zum Ziel hin. Auch durch herausfordernde Zeiten, durch schwere Zeiten, auch durch Leiden, aber hin zu dem Ziel, das du bestimmt hast, mit dir an unserer Seite, mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit und deiner Nähe. Danke, dass wir in dieser Art und Weise unterwegs sein dürfen, dass wir darauf vertrauen können, dass du uns führst und uns hältst und uns zum Ziel bringst. Und dafür lobe und preise ich dich. Danke, dass du ein so großer Gott bist. Amen.